Guten Morgen, auch von mir nochmal. Ich freue mich mit euch heute Morgen diese Predigtreihe über das Buch Ruth abzuschließen. Dieses Buch Ruth, das wir in den letzten Wochen uns angeschaut haben unter diesem Titel Eine Geschichte der Güte. Und wir haben den Text ja eben schon gehört und ich freue mich auf dieses vierte Kapitel mit euch heute Morgen einzugehen nochmal. Ich glaube, wir kennen alle Situationen, in denen es heißt abwarten. Sei es eine gewisse Begegnung, die auf uns zukommt, von der wir noch keine Ahnung haben, wie sie wird. Sei es eine Prüfung, die wir vielleicht geschrieben haben und wo die Note noch aussteht. Oder sei es eine Begebenheit, deren Ausgang noch völlig offen für uns ist. Momente der Ungewissheit und Momente des Abwartens gehören zu unserem ganz normalen Leben dazu. Und ich glaube, jeder von uns kennt das in irgendeiner Hinsicht. Und auch bei Ruth war es eine Situation, in der es hieß, abwarten. Wir erinnern uns daran, vielleicht noch schwach, vor 3 Wochen haben wir in Kapitel 3 gelesen, dass Ruth sich zu den Füßen von Boas gelegt hat. Also diese etwas komische Praxis, der Immi hat uns das näher gebracht, näher erklärt. Sie wollte damit bezwecken, dass Boas sie zur Frau nimmt. Und immer wieder war ja die Rede davon, schon in Kapitel 3 im Buch Ruth, dass Boas einer von ihren Lösern war. Und Immi hat uns auch das ein bisschen näher gebracht und erklärt, dass es vom Gesetz her so geregelt war, dass es die sogenannte Levirats-Ehe gab. In 5. Mose 25, wer das nachlesen will, ist die Rede davon. Und das bedeutete, dass der Bruder eines Verstorbenen verpflichtet war, die Frau seines Bruders zur Frau zu nehmen. Und das Ganze hatte den Hintergedanken, dass aus dieser Familie, aus dieser Sippe eine Nachkommenschaft entstehen sollte und letztendlich der Name fortgeführt werden sollte. Und nun war das eine Situation bei Boas und bei Ruth, die nicht exakt so eine Situation war, weil Boas sehr wahrscheinlich nicht der Bruder von dem verstorbenen Mann von Ruth war, auch nicht der Bruder von dem Schwiegervater von Ruth, aber er war ein Verwandter. Welchen Verwandtschaftsgrad es da gab, das wissen wir nicht so genau, aber er war ein Verwandter. Allerdings gab es in diesem Ganzen noch einen engeren Verwandten und der besaß zuallererst mal dieses Lösungsrecht. Also das bedeutete, es gab jemand, der den Vorrang hatte, wenn es darum ging, Ruth zur Frau zu nehmen. Und das wusste Boas. Und das teilte er Ruth auch so mit. Und so endet eigentlich Kapitel 3 damit, dass Boas die Ruth wieder nach Hause schickt zu ihrer Schwiegermutter, Naomi. Und Naomi nimmt sie auf zu Hause und sagt dann zu ihrer Schwiegertochter Folgendes. Sie sagt, bleib zu Hause, meine Tochter, bis du erkennst, wie die Sache ausfällt. Denn der Mann, gemeint also Boas, wird nicht ruhen, es sei denn, er habe die Sache heute zu Ende geführt. Und Naomi hatte recht mit ihren Worten, als sie das gesagt hat. Und genau da knüpft Kapitel 4 von heute Morgen an. Und damit kommen wir zu diesem Abschluss dieser Predigtreihe über Ruth. Ich habe schon gesagt, eben Ruth, eine Geschichte der Güte. Das war so unser Übertitel über dieses gesamte Buch. Es ist eine Geschichte, die von Trauer und Hoffnungslosigkeit und Verbitterung über Freundschaft, über gelebte Güte, über Liebe bis hin zu aufkommenden Hoffnungsschimmern und wunderbaren Führungen Gottes alles in sich birgt. Also da ist jede Menge drin. Und heute kommt es zu einem wirklichen Happy End, kann man sagen. Ein Happy End, das im Voraus wahrscheinlich keiner so erwartet hätte, der diese Geschichte nicht kennt. Es ist eine Geschichte, die einzelnen Leuten Glaubensschritte abverlangt hat. Und sie hatten genau das Gleiche, wie wir es auch so oft im Leben haben, nämlich diesen Weg, der bedeutet, wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Das ist etwas, was sich in unserem Leben immer wieder bewahrheitet und wo wir immer wieder dran lernen müssen, manchmal vielleicht auch dran zu knacken haben. Aber wir dürfen wissen, der Weg des Vertrauens wird von Gott belohnt. Früher oder später. Nicht immer sofort. Und Ruth ist eine Geschichte von vielen in der Bibel, die uns darin bestärken und ermutigen wollen, auf diese Tatsache zu vertrauen. Gott wird die Menschen segnen, die ihm ihr Vertrauen schenken. Und vielleicht sitzt der ein oder andere heute Morgen hier und hat Herausforderungen, gerade darin, Gott zu vertrauen. Dann will ich dir Mut machen, heute Morgen zuzuhören, diesen Text aus Ruth 4 wahrzunehmen und es dir zur Ermutigung dienen zu lassen, dein Vertrauen in Gott neu zu stärken. Heute Morgen soll es um das Thema gehen, das ich betitelt habe mit der Segen des Gottvertrauens. Und das kann man durchs ganze Buch Ruth eigentlich so durchsehen, wie am Ende vor allem dieser Segen zum Tragen kommt. Und wir schauen uns heute Morgen 3 Aspekte an, die mit diesem Segen des Gottvertrauens unmittelbar zusammenhängen. Der erste Aspekt heute Morgen ist die aufrichtige Lösung. Das sind die Verse 1 bis 8, die wir uns dazu anschauen wollen. Das Wort lösen ist ein Schlüsselwort im Buch Ruth, aber ganz besonders in Kapitel 4. Also wenn man da ein bisschen drauf achtet und das Kapitel 4 durchliest, dann kommt das Wort gleich 15 Mal in verschiedenen Formen vor. Und dabei betrifft diese Lösung hier in diesem vierten Kapitel zwei Ebenen. Die eine Ebene haben wir schon erwähnt eben, das ist diese Leviratsehe, ja, so zumindest im erweiterten Sinne. Also der nächste Verwandte sollte Ruth zu seiner Frau nehmen. Das war diese Lösung und ihr letztendlich da Nachkommen schenken. Also das ist diese eine Ebene der Lösung. Und dann haben wir eine zweite Ebene der Lösung, und zwar die, dass wir davon gelesen haben, eben in dem Text in Kapitel 4, dass Noomi, also die Schwiegermutter von Ruth, dass sie ein Feld besessen hat. Und dieses Feld wollte sie verkaufen. Ein Feld, das sie von ihrem Mann noch hatte. Ihr Mann war auch verstorben, für alle, die heute erst einsteigen in diese Predigtreihe. Im Kapitel 1 verstirbt also auch der Mann von Noomi und sie hat jetzt dieses Feld noch und musste das notgedrungen mehr oder weniger verkaufen. Und für solche Fälle gab es eine Regelung in Israel im Gesetz. Und zwar war diese Regelung 3. Mose 25, Vers 25, wo es heißt, wenn dein Bruder verarmt und etwas von seinem Eigentum verkauft, dann soll als sein Löser sein nächster Verwandter kommen und das Verkaufte seines Bruders einlösen. Und dieser Fall ist eingetreten hier bei Noomi. Noomi musste aufgrund ihrer Armut ihr Feld verkaufen. Ja, und zwar steht jetzt hier was in 3. Mose 25 von einem Bruder, der sein Feld verkauft und der verarmt ist. Aber das lässt sich ohne weiteres auch auf Noomi übertragen, weil sie letztendlich im Sinne ihres verstorbenen Mannes gehandelt hat. Und nun standen diese zwei Lösungsverfahren, die ich eben kurz beschrieben habe, standen in unmittelbarem Zusammenhang miteinander. Also für Noomi war klar, wer das Feld lösen will, wer das Feld bekommt, der wird zwangsläufig auch Ruth zu seiner Frau nehmen. Ja, das gehörte für sie zusammen. Und das bedeutete auch, dass sie die Erwartung hatte, dass Ruth zur Frau genommen wird und ihr Nachkommen daraus entstehen sollten. Das ist die Situation, die wir hier vorliegen haben. Allerdings ist es nicht so, dass Noomi oder auch Ruth dann sagen konnten, alles klar, wir gucken jetzt mal, welchen Löser wir uns so vorstellen könnten, welchen Löser wir wollen, sondern es gab Regelungen, Ordnungen in Israel, im Volk Gottes. Und zwar war diese Ordnung, dass der nächste Verwandte das Lösungsrecht oder die Lösungspflicht besaß. Ja, also Boas als der perfekte gewünschte Schwiegersohn mal eben, in Anführungsstrichen Schwiegersohn, war nicht so einfach. Und das wusste vor allem Boas selbst. Er war sich im Klaren darüber, dass es einen anderen Mann gab, der zunächst mal im Recht war, Ruth zu seiner Frau zu nehmen. Und er war sich im Klaren darüber, dass er sich dem nach hinten anstellen musste. Boas selbst hat ja in Kapitel 3, vielleicht erinnert ihr euch, schon eigentlich deutlich zum Ausdruck gebracht, dass er großes Interesse an Ruth hatte. Er hat unter einem Schwur sogar gesagt, in Kapitel 3, Vers 13, so wahr der Herr lebt, werde ich dich lösen, Ruth. Ja, also er hat das geschworen, allerdings unter der Prämisse, dass der andere Löser, der zuallererst an der Reihe wäre, dass der dich nicht zur Frau nimmt. Und wenn wir uns mal in Boas Situation hineinversetzen, ist das mit Sicherheit ja keine leichte Situation für ihn gewesen. Also überlegen wir uns mal, Boas ist begeistert von Ruth und würde sie eigentlich gerne zu seiner Frau nehmen. Und auf der anderen Seite ist da diese Regelung Gottes, die besagt, dass er sich erstmal hinten anstellen muss. Und damit kommen wir zu einem Konflikt, der in Boas wahrscheinlich stattgefunden hat. Ein Konflikt, den man ganz einfach ausdrücken könnte mit mein Wille und sein Wille. Ja, also meine Vorstellungen, meine Wünsche, meine Empfindungen, meine Gefühle, die streiten mit dem, was Gott will. Die streiten mit dem, was Gott in seinem Wort gesagt hat. Und ich vermute, wenn wir so ein bisschen über unser Leben nachdenken, dann kennen wir diesen Konflikt. Mein Wille, sein Wille. Ich will bedient werden. Gott will, dass ich anderen diene. Ich will, dass alle alles so machen, wie ich das will. Gott will, dass ich andere höher achte als mich selbst. Ich will mich rächen. Gott will, dass ich meine Feinde liebe. Ich will dem oder der nicht vergeben. Gott will, dass ich dem anderen vergebe. Ich will möglichst reich werden und komfortabel leben. Gott will, dass ich Genügsamkeit und Dankbarkeit lerne. Ich will, den oder die Partnerin, die vielleicht kein Christ ist, aber Gott sagt, das geht nicht. Ich will Anerkennung von Menschen, aber Gott sagt, er will ungeteilte Anbetung ihm gegenüber. Er will Gottes Furcht. Ja? Man könnte viele weitere Beispiele nennen. Das waren einige Lebensbereiche, wo uns dieses Spannungsfeld begegnet von ich will und Gott will. Und das ist wie so ein Kampf, der in uns stattfindet und es kann ganz unterschiedliche Schlachtfelder haben, wo das ausgetragen wird. Und an diesem Punkt sind wir mitten im Thema Gottvertrauen, weil die große Frage dahinter ist eigentlich, vertraue ich Gott mehr als meinen eigenen Wünschen? Bin ich bereit, mich unter Gottes Wort zu stellen, selbst wenn mir das nicht passt, selbst wenn mich das einiges kosten wird? Was ist, wenn sich mein Wille und sein Wille nicht decken, sondern wenn sie sich beißen? Wie gehe ich dann weiter vor? Boas war in diesem Spannungsfeld. Und er war herausgefordert und ich glaube, er ist ein riesiges Vorbild an dieser Stelle für uns. Weil anstatt irgendwelche krummen Wege zu gehen und faule Kompromisse zu schließen, geht er den Weg der Aufrichtigkeit. Er ist aufrichtig vor Gott und vor Menschen. Sein Vertrauen in Gott ist so groß, dass er nicht mit ein paar Kniffen und Tricks einfach überlegt, gut, wie kann ich doch das Heft in die Hand nehmen jetzt selbst und wie kann ich meinen Willen durchsetzen? Nein, ganz im Gegenteil, er geht den Weg der Aufrichtigkeit und des Gehorsams. Was bedeutete das für ihn an dieser Stelle? Es bedeutete zunächst mal, wie er das hier an den Tag legt, dass er aktiv wird. Er übernimmt Verantwortung. Ja, ganz wie Naomi das so gesagt hat, der wird die Füße nicht stillhalten, bis er diese Sache geklärt hat. Und das ist geschehen tatsächlich. Also Boas geht und wird aktiv, auf eine gute Art und Weise. Und gleich in Vers 1 haben wir davon gelesen eben, dass Boas zum Tor, beziehungsweise zum Stadttor gegangen ist. Und das Tor war der Ort in der Stadt, wo Gerichtsverhandlungen, wo Verhandlungen eigentlich verschiedener Natur und vor allem auch Geschäfte geregelt wurden. Es war also ein Ort in aller Öffentlichkeit, das Stadttor, wie so ein Zentrum, wie so ein Marktplatz vielleicht, den man von früher kennt. Und Boas geht dorthin, damit alles mit rechten Dingen zugeht. Und dann setzt er sich dorthin und wartet, was weiter passiert. Und dann heißt es hier in Vers 1b, er sitzt da und dann heißt es, und siehe, der Löser kam vorbei, von dem Boas geredet hatte. Und siehe, eine irgendwie überraschende Formulierung, die hier kommt. Ja? Oder man kriegt so eine Ahnung davon, dass es überraschend gewesen sein muss. Also es ist nicht unbedingt selbstverständlich, dass dieser Löser automatisch da vorbeigekommen wäre, sondern es scheint so, als hätte man damit nicht unbedingt rechnen müssen. Und interessanterweise ist es so, dass Boas ja nicht zum Haus von diesem anderen Löser marschiert und sich dort vorstellt, die kannten sich ja, waren ja auch verwandt miteinander, ja, und da sagt hier, du, folgendes ist das Problem und so, es gibt dieses Lösungsverfahren und so und lass uns mal zusammen zum Tor gehen und dann dort die Sache klären. Nein, das macht er nicht, das wäre so der Weg gewesen, den ich gewählt hätte wahrscheinlich. Nein, Boas geht im Vertrauen direkt zum Stadttor und dort trifft er dann diesen anderen Löser. Und wenn man das so liest, dann scheint es so, als ob Gott seinen Segen diesem Boas gegeben hat, indem er nämlich diesen anderen Mann da vorbeischickt. Ganz nach dem Motto, wie es in Sprüche 2, Vers 7 heißt, dass Gott für den Aufrichtigen Gelingen bereithält und die beschirmt, die in Lauterkeit wandeln. Boas sieht also diesen anderen Mann kommen und er quatscht ihn an und sagt ihm, setz dich mal hierher, du so und so. So ist das übersetzt hier bei mir in der Elberfelder Übersetzung. Und ich muss ehrlich gesagt mal ein bisschen schmunzeln, wenn ich dieses du so und so lese. Eben mit Samu noch mal kurz darüber gesprochen. Es hat fast schon sowas, wer bist du eigentlich? Ja? Sowas Hämisches irgendwie. Ich glaube, dass es so aber nicht gemeint ist an dieser Stelle. Aber es wird deutlich, dass der Name von diesem Herrn so und so, dass der nicht genannt werden sollte oder dass der Schreiber vom Buch Ruth den zumindest nicht nennen wollte. Und das heißt, wir haben jetzt diese zwei Verhandlungspartner, die da sind und eigentlich fehlen nur noch die Zeugen. Von der alttestamentlichen Sicht her hätten 2 bis 3 Zeugen eigentlich gereicht. Boas holt gleich mal 10 von den Ältesten ran und dann steht da noch eine Volksmenge irgendwie dabei und die werden Zeugen. Die Ältesten waren in der damaligen Zeit die Vertreter der Großfamilien und der Großfamilien der Stadt. Und sie trafen sich dort und sie bildeten im Prinzip die höchste richterliche Autorität in der Zeit, zu der es noch keinen König gab. Also sie hatten wirklich was zu sagen. Und dann sitzen die alle zusammen da, Boas und sein Mitverwandter, und Boas stellt seinem Mitverwandten den ganzen Sachverhalt vor. fasse das mal so in meine Worte ungefähr zusammen. Also er sagt, lieber Herr so und so, Naomi ist aus Moab zurückgekehrt und die will ein Feld verkaufen. Ein Feld, das unserem Verwandten, unserem Bruder Elimelech vorher gehört hat. Und da du der nächste Verwandte bist, steht es dir zu, als allererstes dieses Feld zu erwerben. Außer dir käme noch ich, Boas, in Frage, aber ich weiß, dass ich nur die Nummer zwei bin in dieser ganzen Sache. Und das wollte ich dir einfach mal so mitteilen und dir die Möglichkeit eröffnen, dass du dieses Feld heute hier vor versammelter Mannschaft erwerben kannst. So ungefähr, ja, in meinen eigenen Worten mal zusammengefasst, ist es das, was Boas ihm gegenüber sagt. Und in all dem signalisiert Boas ganz ehrlich, dass er selbst gerne dieses Feld nehmen würde, wenn sich sein Gegenüber dagegen entscheidet. Und trotz seines eigenen Wunsches, und das ist bezeichnend, finde ich, trotz seines eigenen Wunsches verzichtet Boas auf jegliche Mauschelei. Und er geht aufrichtigen Herzens in diese Situation rein und legt das so dar, mit der Option, dass Gott es führen kann, wie er es für richtig hält, wie er es will. Boas hätte ja auch sagen können zu diesem Herrn so und so, ich versuche ihm das mal ein bisschen madig alles zu machen, dieses Feld, ja, und diese ganze Geschichte. Also ich zähle dem erstmal alle Nachteile auf, die es hätte, wenn er dieses Feld sich jetzt erwerben würde. Oder ich besteche den einfach. Boas war ja kein armer Mann, sondern ein reicher Mann und er hätte einfach sagen können, du, ich gebe dir das Doppelte von dem Kaufpreis für dieses Feld und dann ist es meins. Macht er aber nicht. Boas schildert ganz aufrichtig und ergebnisoffen diese Situation. Und im ersten Moment könnte man denken, das wird ihm zum Verhängnis. Weil auf einmal dieser Herr so und so sagt, ich will lösen. Ja, und das ist eigentlich das, was Boas nicht hören wollte. Daraufhin sagt Boas ihm aber, dass das auch bedeuten würde, dass er die Moabiterin Ruth zur Frau nehmen müsste. Und das Ganze ist, wie ich eben schon gesagt habe, mit dem Gedanken gepaart, dass daraus eine Nachkommenschaft entstehen soll. Und eine Nachkommenschaft letztendlich, die dann zum Erben eingesetzt wird für dieses Feld. Und das scheint für diesen Herr so und so keine Option zu sein. Ja, sein eigenes Erbe würde ihn das kosten, so sagt er das. Und was damit genau gemeint ist, es bleibt ein Stück weit offen. Vielleicht meint er damit, dass sein eigener Besitz, den er hätte, auch diesen Nachkommen dann zukommen müsste. Also nicht nur das Feld, was er erwirbt, sondern viel, viel mehr. Wie auch immer, er sagt, dass er es nicht lösen kann und er bittet Boas an dieser Stelle, die Lösung zu übernehmen. Warum Boas die Sache mit Ruth an dieser Stelle erst ins Spiel bringt und ob das ein geschickter Schachzug ist oder nicht, das bleibt ein Stück weit eigentlich offen. Wir wissen ja gar nicht, was in Boas Kopf vorging, ob er dachte, dass die Heirat mit Ruth für sein Gegenüber eher ein Grund wäre, das Feld zu kaufen oder das Feld nicht zu kaufen. Ja, das heißt, das wollen wir nicht überbewerten oder ich wäre vorsichtig darin zumindest. Aber wie auch immer man das bewertet, Boas bleibt letztendlich aufrichtig und er verschweigt ihm nichts, sondern er legt alles offen. Und das führt dazu, dass sein Gegenüber sich dagegen entscheidet, dieses Feld zu kaufen. Und dann wird ein Schuh draus. Ja? Also im wahrsten Sinne des Wortes, die Verse 7 und 8 erklären uns das, wie das so damals stattgefunden hat. Man hat sich den Schuh ausgezogen, ihr sitzt weit genug weg, also ihr riecht nichts, ja. Man hat sich den Schuh ausgezogen und hat dem Gegenüber, also seinem Partner, mit dem man dieses Geschäft abwickelte, dann den Schuh übergeben. Und der Partner hat ihm seinen Schuh übergeben. Also ein Stück weit Kleidertausch, aber mit Bedeutung. Und das galt als öffentliches Bezeugen von einem Handel, von einem Geschäft in Israel. Und genauso machte das Boas. Er nahm seinen Schuh dann und sie haben diese Abmachung getroffen und er übergab das vor den Augen vieler anderer. Und damit wird deutlich, dass sein Vorhaben, das Vorhaben von Boas, Ruth zur Frau zu nehmen, in Aufrichtigkeit wirklich gegenüber Gott und gegenüber Menschen vor den Augen vieler eigentlich stattfindet, davon getragen ist und Gott segnet das. Boas vertraut Gott und so wie er handelt, ist es richtig vor ihm. Und dahinter verbirgt sich ein Grundsatz, der im Zusammenhang steht mit Vertrauen. Und dieser Grundsatz ist, Gehorsam und Aufrichtigkeit ist ein Ausdruck des Vertrauens gegenüber Gott. Gehorsam und Aufrichtigkeit ist ein Ausdruck des Vertrauens gegenüber Gott. Und wenn wir so handeln, im Gehorsam gegenüber Gott, in Aufrichtigkeit gegenüber Gott, dann gibt Gott seinen Segen dazu. Natürlich bedeutet das nicht, dass das immer leicht sein wird, so zu handeln. Und es bedeutet auch nicht, dass Gott immer gleich offensichtlich unser Vertrauen belohnen wird. Das will ich damit nicht sagen. Aber dieser Zuspruch, den ich eben schon erwähnt habe, aus Sprüche 2, Vers 7, der gilt auch für uns. Und da hieß es, Sprüche 2, Vers 7, er, also Gott, hält für die Aufrichtigen, gelingen bereit und beschirmt, die in Lauterkeit wandeln. Und ich weiß nicht, ob ihr gemerkt habt, in diesem ersten Punkt, dieser erste Punkt, die aufrichtige Lösung, da steckt ein Wortspiel, zumindest versucht so einzubauen. Zum einen haben wir ja diese Geschichte von Ruth, wo tatsächlich eine sogenannte Lösung stattfinden musste. Und auf der anderen Seite kann man das auch so verstehen, dass Boas in dieser herausfordernden Situation den Weg der aufrichtigen Lösung gegangen ist, ohne dabei zu wissen, was rauskommt. Und vielleicht sitzt der ein oder andere heute Morgen hier, der ebenfalls herausgefordert ist, den Weg der aufrichtigen Lösung zu gehen. Ich nenne mal Beispiele, wie das zum Beispiel aussehen kann. Sei es zum Beispiel auf der Arbeit, wo vielleicht keiner vor Ehrlichkeit strotzt und wo alle irgendwo ein Stück weit eine Unehrlichkeit gegenüber dem Chef haben. Aber du bist herausgefordert, den Weg der aufrichtigen Lösung, den aufrichtigen Weg zu gehen und ehrlich zu bleiben. Oder im Konkurrenzkampf auf der Arbeit mit den Arbeitskollegen vielleicht, wo ich weiß, ich könnte den anderen ausstechen und mir dadurch selbst Vorteile verschaffen. Oder vielleicht in der Uni oder in der Schule, wo ich mit etwas Unaufrichtigkeit mir eine wesentlich bessere Note verschaffen könnte. Oder im Bereich der Finanzen, wo ich jemand wissentlich etwas schulde. Oder wo ich vielleicht auch im Bereich Schwarzarbeit irgendwo was mache, wo ich weiß, das ist eigentlich nicht so in Ordnung. Oder wo ich mich an Sachen bediene, die mir eigentlich gar nicht zustehen. Oder andere für meine Zwecke ausnutze. Oder wo ich vielleicht kompromissbereit bin im Bereich von Steuerhinterziehung. Oder Kompromisse schließe im Bereich der Partnerwahl. Oder unaufrichtig bin gegenüber meinem Partner oder auch gegenüber anderen Menschen, denen ich was vorspiele. Oder. Man könnte viele Beispiele nennen. Und wo auch immer du, ich, herausgefordert sind, faule Kompromisse zu machen, da wollen wir uns durch das Vorbild von Boas dazu ermutigen lassen, die aufrichtige Lösung zu suchen, den aufrichtigen Weg zu gehen. Und Gott wird das zu seiner Zeit segnen. Boas ist diesen Weg der aufrichtigen Lösung gegangen und er erlebt dadurch eine zweite Sache. Und das ist unser zweiter Punkt heute Morgen, der Zuspruch der Glaubensgemeinschaft, die Verse 9 bis 12. Wie ich das eben schon gesagt habe, war diese ganze Situation, in der Boas sich befunden hat, eine Sache, die in aller Öffentlichkeit vor den Augen vieler ausgetragen wurde. Und so ruft Boas in den Versen 9 und 10 dann die Ältesten und das Volk in den Zeugenstand und sagt Folgendes. Da sagte Boas zu den Ältesten und zu allem Volk: Ihr seid heute Zeugen dafür, dass ich aus der Hand Noomis hiermit alles erworben habe, was dem Elimelech und alles, was Kilian und Machlon gehört hat. Somit habe ich mir auch Machlons Frau Ruth, die Moabiterin, als Frau erworben, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil neu erstehen zu lassen, damit nicht der Name des Verstorbenen ausgerottet wird aus dem Kreis seiner Brüder und aus dem Tor seines Heimatortes. Ihr seid heute Zeugen. Für Boas scheint es von größter Wichtigkeit gewesen zu sein, dass die Ältesten und auch das Volk diese ganze Sache mitbekommen und dass sie die ganze Sache aber auch mittragen. Und dabei macht er keinen Hehl daraus, dass er Ruth, die Moabiterin, heiratet. Er sagt das ja ausdrücklich an dieser Stelle und dass er mit ihr Nachkommen zeugen will. Und jetzt könnte der ein oder andere denken, Moment mal, erinnern wir uns mal ein paar Wochen zurück an diese Predigt über Ruth 1 und wie dann darüber geredet wurde, dass die Söhne von Noomi sich moabitische Frauen genommen haben und dass das ja falsch war und sowas. Ja, und jetzt haben wir Boas und der darf das auf einmal, oder wie? Wir haben am Ende von Kapitel 1 im Buch Ruth gesehen, dass Ruth, sehr wahrscheinlich nach dem Tod ihres Mannes, ihres vorherigen Mannes, Mannes Machlon, dass sie zum Glauben gekommen ist, zum Glauben an den Gott Israels. Um das in einem frommen Wort auszudrücken, sie hat sich bekehrt, sie ist umgekehrt von dem Weg ohne Gott, ohne den Gott Israels in der damaligen Zeit und hin zum Gott Israels. Und das veränderte im Prinzip alles, weil Ruth ab diesem Zeitpunkt eine sogenannte Proselytin war. Das heißt, sie gehörte zum Volk Gottes, wurde dahin aufgenommen, obwohl sie von ihrer Abstammung her keine Israelitin war. Und das sehen wir im Alten Testament immer wieder, dass es diese Möglichkeit gab, dass Platz bei Gott auch für Menschen war, die aus anderen Völkern kamen. Also wenn Menschen sich entschieden haben, aus anderen Völkern als Israel, sich Gott anzuschließen, dann hat Gott nicht gesagt, nee, ihr könnt nicht und ihr dürft nicht, sondern er hat sie bereitwillig aufgenommen. Jesaja 56 zum Beispiel ist eine Stelle, die das sehr gut deutlich macht. Und Ruth ist nur ein Beispiel von vielen, wo das der Fall war. Das Kernproblem bei einer Eheschließung mit Menschen aus anderen Völkern, das war ja genau das, dass sie nicht zum Gott Israel gehört haben und dass sie meistens andere Götter angebetet haben. Und das ist eigentlich bis heute das Problem, wenn es um Partnerschaft und ungläubige Partner geht. Aber wenn jemand wie Ruth gläubig wird, dann stand so einer Ehe nichts mehr im Wege. Und nichtsdestotrotz geht Boas nicht den einfachsten Weg, irgendwo hinter verschlossener Tür. Also nicht mal eben im übertragenen Sinne nach Las Vegas und dort zur Eheschließung und dann kommen sie zurück und dann stellen sie alle vor vollendete Tatsachen oder so. Nein, er ganz im Gegenteil. Vor versammelter Glaubensgemeinschaft, vor den versammelten Glaubensgenossen erklärt er seine Absichten und sorgt für mit seiner Transparenz dafür, dass er auch ihren Segen bekommt. Und genau davon ist dann die Rede, wenn das Volk selbst sagt und die Ältesten, Vers 11 und 12, am Ende, wir sind Zeugen. Und was wir dann kurz ausdrücken würden mit, wir wünschen euch Gottes reichen Segen dafür, das beschreiben sie etwas anders mit folgenden Worten. Vers 11b und 12. Der Herr mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rahel und Lea, die beide das Haus Israel gebaut haben. Und gewinne du Vermögen in Ephrata und dein Name werde gerühmt in Bethlehem. Und von den Nachkommen, die der Herr dir von dieser jungen Frau geben wird, soll dein Haus wie das Haus des Peres werden, den Tamar, dem Juda, geboren hat. Wenn sie jetzt hier an dieser Stelle Rahel und Lea ins Spiel bringen, dann ist das der Inbegriff der israelitischen Stammesmütter. Sie waren, inklusive ihre Mägde, die Frauen, die die Stammväter der 12 Stämme Israels hervorgebracht haben, ja, geboren haben. Und die Geschichte, zugegebenermaßen, von Lea und Rahel, worauf wir jetzt nicht weiter eingehen können, die ist alles andere als unproblematisch. Aber letztendlich führt es dazu, dass Gott ihnen Bedeutung schenkt und dass er ihnen den Segen schenkt von Fruchtbarkeit und sie diese Bedeutung von Stammesmüttern bekommen haben. Und diesen Segen von Bedeutung und von einer Vielzahl von Kindern, der wird nun auch Ruth gewünscht. Diese Erwähnung von den Stammesmüttern an dieser Stelle vom Volk ist ein Ausdruck davon, dass sie Ruth wirklich ganz angenommen haben in ihrem Volk. Und dazu kam auch noch, vielleicht als kleine Randbemerkung, dass Rahel auf dem Weg nach Bethlehem beerdigt wurde. Und jetzt sollte gewissermaßen Ruth diese Abstammungslinie von Rahel weiter fortsetzen. Und dann wird ein zweiter Vergleich gezogen an dieser Stelle, nämlich der Vergleich mit dem Haus des Peres und der Mutter Tamar. Und Tamar war ebenfalls eine Frau, die von ihrer eigentlichen Abstammungslinie her nicht zum Volk Israel gehörte und die ebenfalls auch schon früh ihren Mann verloren hat. Und es kam durch eine äußerst komplizierte Leviratsbeziehung dazu, dass sie letztendlich diesen Peres als Sohn geschenkt bekam. Und Peres ist ein Vorfahre von Boas gewesen. Ja, und das kann man am Ende von diesem Buch gut nachvollziehen. Das sind so diese Genealogien in der Bibel, die für die Israeliten eine besondere Bedeutung hatten. Wo man sieht, da zieht sich eine Linie weiter durch. Wenn auch mit ganz viel Hängen und Würgen, muss man sagen. Ja, mit ganz vielen Stories, die äußerst komisch sind. Boas lebt also als ein rechtschaffender Mann in dieser ganzen Situation. Und er bekommt daraufhin wirklich den Zuspruch seiner Glaubensgemeinschaft. Und das war damals in Israel von noch viel höherer Bedeutung, als es heutzutage bei uns in der individualistischen Gesellschaft der Fall ist. Und trotzdem ist dieser Aspekt des Zuspruchs der Glaubensgemeinschaft auch für uns von Relevanz. Ist auch für uns als Glaubensgeschwister, als Gemeinde nicht unwichtig. Weil wir sind aufgefordert, immer wieder in der Bibel aufeinander Acht zu geben. Und wir können uns jetzt eine Reihe von Stellen im Neuen Testament anschauen, die auch von der Verantwortung gegenüber unserer Gemeinde oder unseren Glaubensgeschwistern reden. Und ganz häufig wird ja auch dieses Bild verwendet vom Leib in der Bibel, ja, im Neuen Testament vor allem. Und dieses Bild, das drückt nicht nur aus, dass wir ein gemeinsames Haupt haben, das Jesus Christus heißt, sondern es drückt auch aus, dass wir mit dem Blick auf das Haupt füreinander da sein sollen. Und das bedeutet, dass wir zum Beispiel einander ermutigen oder dass wir tröstende Worte für andere haben, dass wir uns gegenseitig Rat geben, dass wir Korrektur üben, wenn das notwendig ist, dass wir Mitgefühl haben mit anderen und dass wir verschiedene Lebenssituationen, die auch schwer sein mögen, mittragen. Und gerade wenn es darum geht, sich Orientierung und Rat zu holen für verschiedene Lebenssituationen, dann war es Gottes Idee, dass er auch unsere Glaubensgeschwister, auch Gemeinde, Menschen um dich herum eingesetzt hat, mit denen du das gemeinsam im Vertrauen auf ihn bewegen darfst. und die hoffentlich dir Zuspruch geben können für einen Weg, den du einschlägst, weil wir beide zu der Überzeugung kommen, dass es ein Weg ist, der von Gott gewollt ist. Und wenn jemand gerade in einer schwierigen Situation vielleicht ist oder eine gewichtige Entscheidung in seinem Leben hat, will ich dazu Mut machen, das zu nutzen. Zu sagen, ich wende mich an jemanden im Vertrauen, der ebenfalls gläubig ist, vielleicht hier aus der Gemeinde, und ich bewege diese ganze Situation zusammen mit ihm vor Gott im Gebet. Und das ist hoffentlich eine Person, die dir biblischen Rat geben kann und ein Stück weit so eine Orientierungshilfe sein kann. Ich glaube, Gott hat uns nicht ohne Grund in eine Glaubensgemeinschaft zusammengestellt, sondern er will, dass die Menschen um dich herum, wenn du dich umschaust, dass sie dir dienen und dass du den Menschen um dich herum ebenfalls dienst. Das kann bedeuten manchmal, dass man Zuspruch gibt, und es kann auch manchmal bedeuten, dass man Einspruch erhebt, wo man merkt, da ist jemand auf dem Weg, der passt nicht so richtig. Und es liegt letztendlich ein Schutz darin für uns, dass wir auf dem Weg mit Jesus bleiben, und zugleich eine tiefe Freude, wenn wir erleben, wie andere einen Weg mittragen, den wir gehen. Ich glaube, manchmal geht es uns so, dass uns das nicht passt. Ja, und dass uns das auch sehr herausfordert, dass andere Menschen da so in mein Leben reinschauen dürfen und so da reinreden dürfen. Und es ist, offen gesprochen, manchmal unangenehm, aber letztendlich ist diese Glaubensgemeinschaften, die Gott uns gestellt hat und wo er ja, dafür sorgt, dass wir teilhaben am Leben des anderen, das ist ein Ausdruck von Gottes Segen. Das ist ein guter Plan, das ist eine gute Idee, die Gott damit verbindet. Und dieser Segen Gottes durchzieht sich durch das ganze Kapitel und er kommt zu einem Höhepunkt am Ende von diesem Kapitel. Und damit kommen wir zu dem dritten Punkt, den ich auch so genannt habe, der Segen Gottes, die Verse 13 bis 22. Es gibt diese Aussage, an Gottes Segen ist alles gelegen. Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Und das ist tatsächlich so, wenn Gottes Segen ausbleibt, dann funktioniert gar nichts. Und wenn Gott nicht seinen Segen gibt, dann wird vor allem nichts dauerhaft bestehen. Und am Ende von diesem Buch Ruth, in den letzten Versen, sehen wir, wie es aussehen kann, wenn gottesfürchtige Menschen ihr Vertrauen auf Gott setzen und dann erleben, wie Gott seinen Segen dazu gibt. Die einst verwitwete junge Witwe Ruth darf Boas heiraten am Ende von diesem Buch. Der gottesfürchtige Boas, der wählt den Weg der Aufrichtigkeit und erlebt, wie Gott das segnet. Er darf zum Löser werden. Und so erleben die beiden, wie in Vers 13 hier beschrieben, ihre Hochzeit, und dann heißt es weiter, und der Herr schenkte ihr Schwangerschaft und sie gebar einen Sohn. Während Ruth in den ersten 10 Jahren ihrer ersten Ehe keine Kinder bekam und Gott ihr keine Kinder schenkte, Ruth Kapitel 1, heißt es hier explizit, der Herr schenkte ihr Schwangerschaft. Kinder sind ein Segen Gottes und das gilt bis heute. Das galt damals aber auch in einer ganz besonderen Weise. Damals wie heute ist es ein Wunder Gottes, wenn Gott einen Menschen neu schafft. Wenn ein kleines Kind im Bauch der Mutter heranreift und dann zur Welt kommt, gesund und alles funktioniert. Ja, und ich glaube, ich brauche euch nicht lange darüber was erklären, wenn ihr im Moment in unsere Gemeinde schaut. Ihr braucht nur eben an die Ansage denken hier von Carsten und Regina, wo man das gesehen hat. Oder auch sonst unser Babyboom in der Gemeinde, ja, der eigentlich das illustriert. Und ich glaube, ihr Mütter, vor allem frisch gewordene Mütter, ihr könnt noch viel, viel besser nachvollziehen, was es bedeutet hat für Ruth, dass sie auf einmal schwanger geworden ist und ein Kind bekommen hat und dann dieses Kind in ihren Armen halten durfte. Und ich weiß auf der anderen Seite auch, dass es ein sehr sensibles Thema ist, dass gerade dieser Bereich des Kinderwunsches etwas ist, was das Gottvertrauen von einigen Menschen enorm herausfordert. Gerade wenn links und rechts um uns die Babys schreien, und es selbst aber nicht klappt in der Schwangerschaft, wenn sie ausbleibt oder nicht möglich ist aus irgendwelchen Gründen, dann kommen ganz schnell diese Gedanken auf, diese Zweifel und dieser Gedanke, alle sind gesegnet, aber ich nicht. Warum schenkt der Herr mir nicht Schwangerschaft? Und vielleicht geht es heute Morgen jemand so, dass er genau damit hadert. Und vielleicht ist es so, dass er sich im Bereich des Kinderwunsches eigentlich schon lange aufhält und sagt, ich wünsche mir das so, aber es passiert nicht. Vielleicht ist es aber auch grundsätzlicher der Gedanke, den ich gerade geäußert habe. Ich habe den Eindruck, alle um mich herum sind gesegnet, aber ich nicht. Ich glaube, wir kennen manchmal diesen Gedanken. Und wenn es dir so geht, dann will ich dir heute Morgen Mut machen, dein Vertrauen auf Gott nicht wegzuwerfen. Ja, Kinder können ein Segen Gottes sein. Und auch sonst offensichtliche Dinge in unserem Leben, die Gott uns schenkt, können ein Segen sein. Aber Gottes Segen umfasst viel, viel mehr als die für uns sichtbaren Dinge. Wir wollen ihm danken, wenn er uns äußerlich gute Umstände schenkt. Und es ist ein Segen Gottes. Aber wir wollen es noch höher schätzen lernen, wenn Gott uns im Glauben und im Vertrauen auf ihn wachsen lässt. Wenn er uns die Kraft schenkt, an ihm festzuhalten, obwohl wir durch ein finsteres Tal durchgehen. Obwohl es schwer ist, obwohl wir kein Licht sehen irgendwo. Ja? Obwohl wir irgendwo uns in der Finsternis befinden. Wir wollen ihm dankbar sein, wenn er uns trägt, obwohl wir eigentlich am Ende sind und nicht mehr können. Und es fällt uns zeitweise schwer, glaube ich. Es fällt uns schwer, das anzuerkennen, dass es größere Segnungen gibt für unser Leben als die irdischen. Und diese größeren Segnungen als die irdischen sind die geistlichen. Und darunter zählt zum Beispiel sowas wie eine innigere Gemeinschaft mit Gott. Eine tiefere Freude an Gott selbst. Oder Liebe zu ihm, die wächst aus dem aufrichtigen Herzen. Und wir wollen in keinster Weise dabei außen vor lassen, dass das enorm schwer und herausfordernd sein kann, wenn Gott uns Wege gehen lässt, wo diese geistlichen Segnungen eigentlich wachsen sollen. Das sind meistens nicht die Wege, die wir uns ausgesucht hätten. Aber am Ende entsteht daraus eine Frucht für die Ewigkeit, die viel mehr wert ist. Und durch solchen Prozess musste oder durfte, je nachdem, wie man das ausdrücken will, auch Naomi gehen. Und wir erinnern uns daran, Naomi im ersten Kapitel, die Verbitterte, die am liebsten nur noch Mara, also Verbitterung, genannt werden wollte. Und wie sie in Kapitel 1, Vers 20 und 21 Gott angeklagt hat vor den anderen Frauen und gesagt hat, Gott hat mir Böses getan. Gott ist gegen mich. Und jetzt, am Ende dieser Geschichte, ist der Spieß wie umgedreht. Die Frauen, denen sie in Kapitel 1 begegnet ist und zu denen sie gesagt hat, Gott ist gegen mich, der Allmächtige hat sich gegen mich gewandt und so weiter. Diese Frauen, denen ihre ganze Bitterkeit so ausgeschüttet wurde, die stehen jetzt neben ihr mit den folgenden Worten. Vers 14 und 15. Da sagten die Frauen zu Naomi, gepriesen sei der Herr, der es dir heute nicht an einem Löser hat fehlen lassen. Sein Name werde gerühmt in Israel und er wird dir ein Erquicker der Seele sein und ein Versorger deines Alters. Denn deine Schwiegertochter, die dich liebt, hat ihn geboren. Sie, die dir mehr wert ist als 7 Söhne. Mit anderen Worten, liebe Naomi, wahlweise auch Mara, schau doch mal, wie der Herr in deinem Leben gewirkt hat im Rückblick, wie er dich versorgt hat, obwohl du das eigentlich überhaupt nicht für möglich gehalten hättest. Schau mal da drauf und lass uns Gott alle Ehre dafür geben, dass er das getan hat, für dieses wunderbare Wirken in deinem Leben. Bis es soweit kam, dass Naomi ihren kleinen Enkel im Arm hielt, verging von der Abreise aus Moab, also Kapitel 1 am Ende, bis hin zu jetzt hier, Kapitel 4, mehrere Monate. Vielleicht ungefähr ein Jahr oder sogar noch mehr. Und es gab im Laufe der Geschichte für Naomi immer wieder diese Hoffnungsschimmer. Ja, da war Ruth, da war auch die Heirat von Ruth und Boas. Und trotzdem musste sie lernen, im Vertrauen auf Gott zu leben. Und diesen Weg, der konnte ihr nicht erspart werden. Sondern es hat Zeit gebraucht, hat gedauert. Genau das, was wir auch erleben in unserem Leben, glaube ich, häufig. Auch wenn die Zeitspanne unterschiedlich lang sein kann. Und dann können wir uns vorstellen, wie erlösend das wirklich war für Naomi, als sie ihren kleinen Enkel Obed irgendwann im Arm gehalten hat. Und auch das können einige von euch, die Oma geworden sind, nachvollziehen, wie schön das ist. Dieses Kommen von Obed, von diesem Enkel, soll gleich zwei Wirkungen bei Naomi in ihrem Leben haben. Die eine Wirkung ist, dass er ein Versorger ihres Alters sein sollte. Und darüber haben wir schon gesprochen mal an anderer Stelle. Ja? Also Altersvorsorge war damals besonders wichtig. Die Nachkommen sollten dafür aufkommen. Das ist eine. Und das andere ist, das, was wahrscheinlich erstmal gar nicht so ins Auge springt, er soll ein Erquicker ihrer Seele sein. Und an dieser Stelle für Erquicker steht eigentlich ein Wort, das mit zurückbringen oder zurückkehren übersetzt werden müsste. Das heißt, Gott sorgt dafür, dass die Freude, die in Kapitel 1 von Bitterkeit erdrückt wurde, bei Naomi zurückkehren sollte. Er kümmert sich nicht nur um die körperliche Versorgung von Naomi, sondern er kümmert sich auch besonders um ihr Seelenleben. Und dann äußern die Frauen dort noch einen weiteren Wunsch für Ruth und für diesen Nachkommen, der eine Dimension annimmt, von der sie damals noch keine Ahnung hatten. Es ist ein Segenswunsch und sie äußern das so. Gott lässt am Ende dieser Geschichte der Güte Segen herabkommen auf Naomi, auf Boas und auch auf Ruth, die im Glauben ihr vollstes Vertrauen auf Gott gesetzt hat. Aber Gott ließ seinen Segen herabkommen in einer noch viel größeren Dimension. Diese kleine Geschichte rund um Ruth war ein Teil davon, ein Mosaikstück davon, dass Gott auch Segen auf uns herabkommen ließ, der nicht größer sein könnte eigentlich. Ein Segen, der bis in alle Welt reicht. Ein Segen, der maßgeblich mit deinem und meinem Leben heute zu tun hat. Weil aus dieser Abstammungslinie von Obed, dem Sohn von Boas und Ruth, entstand einige Zeit später David. Und aus der Abstammungslinie von David entstand ungefähr 1000 Jahre später Jesus Christus. Jesus, der Sohn Gottes, der Segen bringen sollte für alle Menschen. Gott selbst wurde Mensch in Jesus Christus und erlebte ein perfektes, sündloses Leben und starb trotzdem am Kreuz wie ein Verbrecher, der mit Schuld beladen war. Aber er nahm diesen Tod und diese Strafe nicht einfach so auf sich, sondern er starb dort am Kreuz für Sünder, für Menschen wie dich und mich, die wir mit unserem Leben schuldig vor Gott stehen. Und so wurde Jesus unser Erlöser. Der Erlöser, der deine und meine Schuld getragen hat. Und jeder, der diesen Loskauf für sich persönlich im Glauben in Anspruch nimmt, der darf wissen, dass all die Segnungen, die in Jesus Christus gekommen sind, und die sind viel, viel größer als alles, was wir hier haben, dass sie auch für ihn gelten. Im Alten Testament lesen wir immer wieder davon, dass zeitliche Segnungen da waren. Ja, also immer wieder Wohlstand und solche Sachen, Dinge, die irdisch waren oft und die zeitlich da waren. Jesus Christus kam und hat Segnungen gebracht, die für die Ewigkeit bleiben. Und ich nenne mal ein paar von diesen Segnungen, die dir zuteil geworden sind, wenn du zu Jesus Christus gehört. Da ist die Vergebung deiner Sünden. Sünde, die wir sonst niemals losgeworden wären und die Jesus Christus selbst bezahlt hat. Ein für alle Mal am Kreuz. Er hat uns mit Gott versöhnt. Er hat Frieden gemacht. Da ist eine ewige Liebe und eine Gotteskindschaft, die dir keiner mehr nehmen kann, die in Jesus Christus festgemacht ist, besiegelt ist. Da ist der Heilige Geist, den er dir geschenkt hat als Beistand, der in dir wohnt, dich ermutigt, dich tröstet, dich korrigiert, der dich auf dem Weg mit Jesus hält und der dich durchtragen will, wenn das Vertrauen in deinem Leben eigentlich im Moment am Boden ist und immer mehr dahin schwindet. Er hat uns ein himmlisches Erbe gegeben und himmlische Wohnungen, die er bereitet hat und in die er uns eines Tages mit offenen Armen aufnehmen wird, uns empfangen wird. Er hat uns eine ewige Zukunft ohne Leid, ohne Schmerz, ohne Trauer, ohne Rückschläge, ohne all das, was uns hier quält, geschenkt. Und zu guter Letzt, das Allergrößte, was er uns gegeben hat, ist die ewige Gemeinschaft mit dem Vater selbst. Und so kam Jesus Christus und brachte die größtmöglichen Segnungen, die jede Segnung in dieser Welt eigentlich in den Schatten stellen und überdauern vor allem. Es sind ewige Segnungen. Und wenn du noch nicht zu Jesus gehörst, dann will ich einladen heute Morgen, dass du darüber nachdenkst, ihn anzunehmen, dich ihm anzuvertrauen. Gerne deine Fragen auch loswirst mit der Person, mit der du hier bist oder mir gegenüber und einfach nachfragst und nachhakst, was hat das auf sich mit diesem Leben, mit diesem Sterben, mit dieser Auferstehung von Jesus, wovon immer wieder die Rede ist. Was hat das für eine Relevanz auch für mein Leben? Und wenn du sagen kannst, ganz klar, ich gehöre zu Jesus Christus, dann gehörst du zu den gesegnetsten Menschen auf diesem ganzen Planeten. Selbst wenn Menschen um dich herum da sein mögen und in verschiedener Hinsicht es augenscheinlich vielleicht so aussieht, als geht es ihnen besser, so hast du den Segen Gottes, der für immer bleibt. Den Segen Gottes in Jesus Christus. Wo auch immer du gerade stehst und herausgefordert bist in deinem Vertrauen auf Gott, diese Geschichte der Güte Gottes mit Ruth und vor allem die Geschichte der Güte Gottes in Jesus Christus, die dürfen dich und mich sicher darin machen und zuversichtlich darin machen, dass Gott selbst unser Vertrauen nicht enttäuschen wird, sondern dass er unser Vertrauen reichlich segnen wird. Vielleicht an verschiedener Stelle in diesem Leben, aber allerspätestens in aller Ewigkeit. Und ich will schließen mit vertrauensvollen Worten, die David mal gesprochen hat, in Psalm 62, wo er zum Ausdruck bringt, wie er sein Vertrauen auf Gott wirft und wie alles daran gelegen ist, eigentlich den Fokus auf ihm zu behalten. Psalm 62, die Verse 6 bis 9. Dort schreibt David: Nur auf Gott vertraue still meine Seele, denn von ihm kommt meine Hoffnung. Nur er ist mein Fels und meine Hilfe, meine Festung, ich werde nicht wanken. Auf Gott ruht mein Heil und meine Ehre, der Fels meines Schutzes, meine Zuflucht ist in Gott. Vertraut auf ihn alle Zeit, ihr von Gottes Volk, schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht.